Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Tiam.
Palantir ist ja nicht nur eine große Tech-Firma, die Riesendatenmengen auswerten kann, sondern der Name stammt aus Tolkiens Herr der Ringe. Und Gandalf, der mächtige Zauberer, ist nicht unbedingt Fan.
A Palantir is a dangerous tool, Saruman.
Why? Why should we fear to use it?
Ein gefährliches Werkzeug, und Saruman, Kopf des Zauberordens, antwortet: Warum sollten wir also Angst davor haben, es zu nutzen? Diese Frage mit Blick auf die Tech-Firma stellt ein neuer ARD-Podcast Inside Palantir, oder auch Palantir, wie ich gerade gelernt habe. Eines unserer Themen in dieser Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Die K-Pop-Band BTS boykottieren die Grammys. Zumindest lautet so der aktuelle Stand, denn es gibt eine neue Kategorie bei dem wohl wichtigsten Musikpreis der Welt, und die lautet Asian Pop. Ein Bandmitglied hatte gestern auf Instagram dazu gepostet: Wir hoffen, dass Musik für das gehört und geliebt wird, was sie ist, und nicht anhand von Regionen oder Sprachen definiert wird. Über den Protest dieser neuen Kategorie sprechen wir deshalb jetzt mit Kulturwissenschaftlerin Anne-Kathrin Kohut. Hallo.
Hallo.
Ja, BTS galt ja als Top-Anwärter auf die Grammys. Ihre Platte Arirang gehört zu den meistverkauften Alben des Jahres. Das ist ja schon ein krasses Statement, oder?
Ja, absolut. Es ist wirklich ziemlich außergewöhnlich. Ich meine, BTS haben sich auch schon in der Vergangenheit immer wieder eigentlich zu gesellschaftlichen Themen geäußert, aber ihr konkretes Engagement war eigentlich eher so im Modus des, ja, des Unterstützens und des Aufklärens und sehr selten als Protest auch gegenüber einer Institution, also so dezidiert kritisch oder eben sogar protestieren sind sie bislang noch nicht in Erscheinung getreten. Und ich finde es aber auch deshalb außergewöhnlich, da ein Grammy natürlich sehr viel Reputation bedeutet. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass es sicherlich keine sehr leichte Entscheidung gewesen sein muss, ne? Auch auf persönlicher Ebene, weil Popmusik in dieser Größenordnung ist ja immer auch ein bisschen Wettbewerb, den man vielleicht auch gewinnen will. Und so aussichtsreich wie jetzt war der Grammy für BTS noch nie.
Kritikerinnen sagen ja, die neue Kategorie suggeriere auch sowas wie ein eigenes Genre, also abgetrennt vom Rest der Popmusik, und verschleiere somit auch die enorme Vielfalt. Von großen Musiklabels würde man ja jetzt nicht unbedingt erwarten, dass sie auf einmal ihr, ich nenne es mal, politisches Gewissen entdeckt haben. Worum geht es dem Label?
Vielleicht erstmal noch zur Kritik, scheint mir wichtig zu sein, und ich teile sie auch, denn asiatisch ist eben kein Genre, ne? Es ist eher ein geografischer Begriff, es ist auch ein bisschen ein Sammeltopf, und natürlich kann man sehr gerne darüber diskutieren, und es wird auch und wurde auch sehr viel in der Vergangenheit darüber diskutiert, ob K-Pop ein Genre ist, ob J-Pop ein Genre ist und so weiter. Und wenn, dann wären es aber sehr unterschiedliche Genres. Und BTS würde vielleicht sogar gar nicht unbedingt dazugehören. Also auch das wäre diskutabel sozusagen. Aber du hast schon angedeutet, die Kritik ist ja auch eher so ein bisschen struktureller Natur. Denn in die Kategorie gesteckt zu werden, senkt natürlich auch immer so ein bisschen die Chance für die Künstlerinnen aus diesen, ja, geografischen Raum, die viel preisträchtigeren Kategorien zu bekommen, ja, wie Album of the Year oder Song of the Year. Und natürlich ist das theoretisch möglich, ist vielleicht auch wichtig, das zu betonen. Aber wer schon mal in der Jury war, weiß, dass man eben dann dazu neigt, solche Zuordnungen trotzdem schnell mal vorzunehmen, weil man dann vielleicht Arirang eher in Asian K-Pop oder Asian Pop sozusagen hineinsortiert, um dann vielleicht bei Best Album Taylor Swift oder so wählen zu können. Zugespitzt gesagt, aber es gibt dann schon so einen Wettbewerbsnachteil, sage ich mal. Und was die Labels betrifft, gibt es auch viel dazu zu sagen, aber vielleicht erstmal, K-Pop ist ja schon durchaus erstmal so ein politisches Softpower-Projekt gewesen. Insofern sind sie nicht per se unpolitisch. In diesem konkreten Fall aber fand ich interessant, dass HYBE, also das Label von BTS, sich tatsächlich von der Entscheidung der BTS-Member distanziert hat. Und die anderen Artists von ihnen werden auch auf jeden Fall sich bewerben. Soweit der aktuelle Stand. Also muss man quasi eher nach dem Interesse von BTS fragen. Und BTS sind, muss man vielleicht auch dazu sagen, ja schon auch ein Markenimage, ne? Und das besteht darin, dass sie als globaler Pop auch bestimmte Werte vertreten, zum Beispiel Inklusion, Diversität, Gemeinschaft, und so eine Kategorie wie asiatisch widerspricht auch diesen Werten. Also ich würde sagen, hier kommt quasi so ein bisschen Haltung und Imagepflege zusammen.
Und wie begründen eigentlich die Grammys, dass sie jetzt diese neue Kategorie eingeführt haben?
Na, die Begründung ist, wie so oft, dass die neuen Genres halt ja mehr Sichtbarkeit herstellen sollen, dass sie auch neue ja, Genres an sich würdigen möchten damit, indem sie ihnen eine eigene Kategorie geben. Aber wie gesagt, erstens ist asiatischer Pop kein Genre und wenn dann, keine Ahnung, zählt da ja auch nicht nur Korea, Japan und China dazu. Asien ist ja mehr als das. Und zweitens sind auch diese Schubladen insofern, glaube ich, immer kontraproduktiv, da sich eben leider viele vielleicht schon deshalb dann nicht für die Bands interessieren, weil sie vielleicht denken, ja, sie interessieren sich ja auch nicht für Asien und das ist so speziell asiatisch oder keine Ahnung. Ne? Also es ist so direkt so ein Exotismus auch damit verbunden. Und neu sind die Genres natürlich auch nicht. Ne? Also K-Pop, J-Pop und so weiter gibt es ja schon sehr lange. Neu ist vielleicht, dass sie eben erst seit so 5 bis 10 Jahren auch den westlichen Markt so stark erobern, woran natürlich BTS auch einen wesentlichen Anteil immer hatte.
Ja, jetzt könnte man natürlich auch nochmal fragen, wie wichtig eigentlich die Grammys für K-Pop sind oder auch umgekehrt. Aber was meinst du, wird das jetzt auch einen Impact haben, wenn sich eine so große Band wie BTS zu Wort meldet? Also beeindruckt das die Grammys? Löst das eine nachhaltige Diskussion aus?
Ich bin gespannt. Ich glaube, BTS haben verstanden, dass wir im Zeitalter der Fans leben und dass diese institutionellen Gatekeeper eigentlich an Macht und Einfluss verlieren. Und ich glaube auch tatsächlich, dass sie auf die Fans mit dieser Entscheidung einen enormen Impact haben. Das konnte man auch wirklich gestern und heute im Social Web überall sehen. Also es gibt extrem viel Support, extrem viel Zustimmung. Und ich glaube sogar, dass es sich für manche Fans so ein bisschen wie ein Triumph anfühlt, weil die seit Jahren diese kulturellen Institutionen, übrigens auch das Feuilleton und uns, dafür kritisieren, K-Pop nicht oder eben nur so exotisierend oder vielleicht sogar falsch darzustellen. Und ich glaube, dass BTS sich sozusagen ein bisschen auch damit auf die Seite der Fans gestellt hat und nicht sozusagen ja auf die Seite der kulturellen Legitimation durch den US-Markt. Und ob das jetzt die Grammys beeindruckt, weiß ich nicht so genau. Vielleicht, ich glaube, man kann halt schon sagen, dass diese jahrelange Kritik zum Beispiel an den Lateinamerika-Kategorien ja durchaus dazu geführt haben könnte, dass dieses Jahr ja auch Bad Bunny in Best Album, glaube ich, gewonnen hat. Also insofern ja, trägt natürlich schon so eine Diskussion dazu bei, dass sich was verändert und hoffentlich auch in diesem Fall.
Nächstes Jahr am 7. Februar findet die Grammy-Verleihung statt. BTS wollen keine Musik einreichen, verzichten. Es geht um die neue Kategorie Asian Pop. Eine Einordnung hatte Kulturwissenschaftlerin Anne-Kathrin Koth. Ich danke dir fürs Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke dir.
Wie würdest du dich fühlen, wenn Software, an der du arbeitest, jemanden tötet? Gruselig, oder? Aber diese Frage wurde tatsächlich einem Softwareentwickler gestellt bei seinem Einstellungsgespräch von Palantir. Zu hören im BR-Podcast Inside Palantir. Die Firma analysiert große Datenmengen und scheint eine der mysteriösesten Firmen der Welt zu sein.
Das Unternehmen baut Software, die angeblich alles sieht. Und alles kann.
Hier ist die Kurzfassung, bevor sie uns alle versklaven.
Verbrecher jagen.
Die Firma Palantir ist mit Abstand die größte kommerzielle Überwachungsfirma der Welt.
Terroristen stoppen. Osama bin Laden, angeblich sogar in die Zukunft schauen.
Ein Überwachungsalbtraum.
Nur, was Palantir wirklich tut, das wissen wenige.
Dabei wird der Einfluss des Unternehmens jeden Tag größer.
The world's scariest and most important company.
Egal, was gerade auf der Welt passiert, die Kriege im Iran, der Ukraine, Gaza, die Massenabschiebungen in den USA, Palantir hat seine Finger im Spiel.
What are you doing? She's a citizen. That's my mom.
Palantir stellt uns alle gerade vor ein Problem, eins, das über die Zukunft entscheiden wird. Können wir die Werkzeuge, die wir gerade erschaffen, überhaupt noch kontrollieren?
Ja, und einer der beiden Hosts ist bei uns im Deutschlandfunk Kultur, Janne Knödler. Hallo und herzlich willkommen.
Hi.
5 Folgen sind entstanden. Warum habt ihr euch für eine ganze Serie entschieden?
Also uns fiel es schwer, alles in 5 Folgen quasi zu bringen, weil es einfach so ein unglaublich großes Thema ist. Vielleicht kann man es schon mal daran ein bisschen illustrieren, dass Palantir ja ganz viele verschiedene Sachen macht und für verschiedene Kunden arbeitet. Also einerseits ist es ein Unternehmen, was einfach für kommerzielle Kunden wie irgendwie Airbus arbeitet, da irgendwelche Prozesse optimiert. Und dann ist es aber auch ein Unternehmen, was beispielsweise mit den Geheimdiensten arbeitet, mit der deutschen Polizei und auch mit dem Militär. Also das heißt, es sind ganz unterschiedliche Felder, teilweise auch mit Regierungsbehörden, da einfach Bürokratie irgendwie abbauen soll und sowas. Also ganz unterschiedliche Felder. Und um diese Komplexität ein bisschen darzustellen und auch die Geschichte dieses Unternehmens darzustellen, braucht man mindestens 5 Folgen, würde ich sagen.
Und in der ersten Folge geht es ja auch vor allem um die Lebensgeschichte von CEO Alex Karp. Der hat ja eine erstaunliche Wandlung durchgemacht, kommt aus einer gebildeten, progressiven linken Familie, die Mutter schwarz, der Vater Jude. Wie ist er mit dem rechtslibertären Gründer Peter Thiel in Kontakt gekommen?
Die haben zusammen studiert, jetzt nicht unbedingt die gleichen Kurse genommen, aber die waren beide in Stanford, dieser Elite-Uni in Kalifornien, die auch sehr berühmt dafür ist, gerade so im Tech-Sektor, also so eine Pipeline zum Tech-Sektor zu sein. Und die haben dort beide studiert und haben sich so kennengelernt als eigentlich sehr unterschiedliche Typen mit sehr unterschiedlichen politischen Ausrichtungen, die aber eines beides lieben, und zwar zu diskutieren und zu streiten. Und das haben sie dann auch wohl gemacht, haben Schach gespielt und diskutiert und hatten zwar unterschiedliche Ansichten, aber haben aneinander geschätzt, dass sie Argumente austauschen können. Und eigentlich sind die dann beide unterschiedliche Wege gegangen. Karp hat in Deutschland promoviert, Thiel ist so in Silicon Valley gegangen, und dann, als Thiel Palantir gegründet hat oder diese Idee hatte, hat er Alex Karp angerufen und gefragt, willst du nicht dabei sein?
Das alles kann man auch in eurem Podcast hören, und an einer Stelle heißt es aber auch, Palantir sei das Ergebnis von Karps Angst, und ausschlaggebend war der 11. September. Wie genau ist das zu verstehen? Welchen Zusammenhang gibt es da?
Ja, Karps Angst oder auch Thiels Angst. Im Endeffekt, der 11. September war, haben wir ja noch mitgekriegt, ein krasses Erlebnis für die USA, eine krasse nationale Traumatisierung und ja auch eine Kränkung, weil dort quasi eine neue Art, was heißt neue, aber für die USA relativ neue Art der Kriegsführung. Sie haben diese ganze militärisch, haben sie eine unglaubliche Übermacht. Und jetzt konnten da trotzdem Terroristen mit Hilfe von Hilfsmitteln unglaublichen Schaden, also Hilfsmittel, die Flugzeuge, unglaublichen Schaden anrichten. Und die Stimmung nach 9/11 war recht krass in den USA. Da wurden einige Gesetze erlassen, beispielsweise dieser berühmte Patriot Act, der einfach den Geheimdiensten viel, viel mehr Befugnisse erteilt hat. Das heißt, plötzlich ging es irgendwie so, die Geheimdienste müssen jetzt alles dürfen, die müssen alles sehen können. Und da gab es einige Kritiker, also sowohl von der linken Seite als auch von der libertären Seite, die Regierung soll eigentlich gar nicht alles über uns wissen dürfen. Und das war so ein bisschen der Gedanke, aus dem Palantir wohl kam. Einerseits Militär stärken, nationale Sicherheit stärken, den Westen verteidigen, tatsächlich auch immer wieder so als so ein Spruch. Aber ohne, dass die Regierung einfach wie so eine Rasterfahndung alles weiß über alle Leute, sondern quasi selektiver.
Palantir wird ja längst auch in Deutschland eingesetzt. Darum geht es bei euch in Folge 4, um den Einsatz in deutschen Polizeibehörden einzelner Bundesländer. Ihr habt zum Beispiel geschaut, wie beim LKA Bayern die Ermittler Palantir einsetzen, wird dort Vera genannt oder bei uns, und dabei festgestellt, dass es bei deutschen Behörden im Vergleich mit den USA eine gedrosselte Version gibt. Wodurch?
Wir waren beim LKA in Bayern und die haben uns das gezeigt, und das ist keine Magie, was da passiert erstmal. Also ich kann, als ich das gesehen habe und die mir die Probleme geschildert haben, die sie bei der Polizeiarbeit haben, habe ich gedacht, ja, natürlich braucht man sowas. Also natürlich braucht man irgendwie einen Ort, der aus verschiedenen Datenquellen Datensätze übersetzen kann, damit die miteinander reden können. Und das gibt es tatsächlich sehr wenig, auch aus guten Datenschutzgründen und so. Aber es erschwert die Polizeiarbeit natürlich total. Und was Palantir da macht, was Vera dort macht, ist einfach genau Informationen aus verschiedenen Datensätzen zusammentragen. Wohl um die 10% der Ermittlungsarbeit. Ich habe mal so gefragt bei einer kompletten Ermittlung, wie groß ist dann der Anteil von Vera, wenn es überhaupt genutzt wird? Und da meinte der Pressesprecher, das sind so höchstens 10%, wenn überhaupt. Das heißt, es ist jetzt nicht das Tool, was alles ermöglicht, und man muss dann auch relativ schnell wieder rausgehen aus dem Tool. Aber das kann schon sehr nützlich sein. Es ist aber in Deutschland sehr begrenzt, welche Datenquellen dieses Programm nutzen darf. Also in den USA nutzen die Einsatzkräfte beispielsweise auch Datensätze, die sie von Datenbrokern kaufen. Also sowas wie GPS-Daten, Gesundheitsdaten, also wirklich unglaublich viele Quellen, die auch sehr privat invasiv sind. Und die Polizei nutzt da wirklich die eigenen Datensätze, und teilweise dürfen die auch, also Vera in Bayern kommuniziert nicht mit einem anderen Palantir-Programm in einem anderen Bundesland. Das muss quasi dann nochmal separat gemacht werden. Das heißt, es ist viel eingeschränkter, erstens für welche Art von Operation es eingesetzt werden darf und zweitens auf welche Datenquellen es zugreift.
Das alles können Sie hören in Inside Palantir, der 6. Staffel von Wild Wild Web. Geht es in 5 Folgen um die Geschichte von Palantir, der vielleicht mysteriösesten Softwarefirma der Welt. Finden Sie in ARD Sounds. Ich sprach mit einer der beiden Hosts, Janne Knödler. Herzlichen Dank für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Danke dir.
Um die Odyssee von Christopher Nolan zu sehen, wie er technisch gefilmt wurde, müssen sie das Land verlassen. Deutschland hat nämlich kein analoges IMAX 70mm Kino, das den Film auf dem breiten analogen Filmstreifen zeigen kann. Auf diesem Extraformat wurde der Film nämlich gedreht. Und es passt ja auch ein bisschen zur Odyssee, dass man dafür eine Reise antreten muss, und zwar nach Prag. Dort steht eines der weltweit wenigen Kinos, die das Originalformat noch vorführen können. Und unser Korrespondent in Tschetschenien, Matthias von Lieben, Matthias von Lieben hat eines der wenigen Tickets ergattert.
Ein Dienstagmorgen im Südosten von Prag. Es ist erst 8:45, doch in der Eingangshalle vom Flora-Kino herrscht schon ziemlich viel Trubel. Gleich geht's ja auch los. Die erste Vorstellung des Tages von Christopher Nolans, die Odyssee. Und zwar im analogen Filmformat IMAX 70mm. In der gesamten EU gibt es nur 3 Kinos, die die Technik dafür haben, ihn auch so zu zeigen. In Brüssel, Montpellier und eben in Prag. Und dafür ist sogar Publikum aus Deutschland angereist.
Also wir sind ja alle aus Cottbus gekommen, einfach mit Auto hierher. Ich wollte einfach das erste Mal diese Handwerkkunst so in einem Kinosaal erleben. Also vom Bild und vom Sound erwarte ich eigentlich schon, dass es komplett unvergleichlich ist.
Zwar hatte Nolan auch schon seinen Film Oppenheimer in IMAX 70mm gedreht, aber nur teilweise. Die Odyssee wurde als erster Spielfilm weltweit nun komplett in diesem Format gefilmt. Ein riesiger Aufwand. Aus diesem Grund hat sich auch eine 4-köpfige Gruppe aus Lettland auf den mehr als 1000 Kilometer weiten Weg in die tschechische Hauptstadt gemacht. Einer davon ist Reines.
I decided I want to see actual Odyssey in 70mm IMAX. Get the experience how Christopher Nolan intended the movie to be seen.
Seit dem Filmstart sollen schon Zuschauer aus 16 unterschiedlichen Ländern eigens nach Prag gereist sein. Ich bin Karel Budík. Ich bin Techniker in den Cinema City Kinos und ich führe 70mm IMAX vor. Karel Budík ist gerade der wichtigste Mitarbeiter im Flora Kino. Während die meisten Kinos die analogen IMAX-Projektoren aus den 70er oder 80er Jahren bereits ausgebaut und verschrottet haben, hat man sie im Flora Kino aufbewahrt. Nun erleben sie eine Renaissance. Und Vorführer wie Budík müssen dafür sorgen, dass sie in voller Pracht auf die Leinwand projiziert werden. Eigentlich ist das das Beste, was wir haben. Das ist etwas, bei dem alle Vorführer einmal dabei sein wollen. Neben Karel Budík stehen im Vorführraum 2 große Abspielteller. Dazwischen hängt der fast 300 Kilogramm schwere und 18 Kilometer lange Filmstreifen. Er ist nicht 35mm breit wie bei Standard-Analogfilmen, sondern mit 70mm doppelt so breit. Bietet also deutlich mehr Platz für Bildinformationen. Bedeutet für die Zuschauer eine höhere Auflösung, feinere Details und weichere Übergänge. Mir gefällt die Farbwiedergabe hier wirklich auch sehr gut und ich hoffe, dass die Leute das auch zu schätzen wissen. Es ist einfach etwas anderes als das, was sie gewohnt sind. Und auch die Schärfe, das Bild ist schärfer. Ein riesiger Projektor zieht den Filmstreifen Bild für Bild durch sein Innenleben. Und zwar nicht vertikal, sondern horizontal. Dadurch wird die Bildhöhe fast verdoppelt. IMAX-Kinos haben daher auch eine deutlich größere Leinwand als die Standard-Kinosäle. Die leistungsstarken Projektionslampen erzeugen dabei enorme Hitze, weshalb die Technik kontinuierlich gekühlt werden muss. Im Inneren befinden sich 2 15.000 Watt Xenonlampen. Sie müssen mit Wasser gekühlt werden, denn dort drinnen ist es furchtbar heiß. Immer wieder während des Interviews huscht Budík zu einem Computer, um die Temperatur zu überprüfen. Sollte es doch mal zu heiß werden, kann notfalls ein zweites Kühlsystem aktiviert werden. Wir haben das Glück, dass wir sachkundige und sehr vorsichtige Techniker haben, die den Film wirklich mit Samthandschuhen anfassen, sagt Pavel Novak vom tschechischen Filmverleiher Cinemart. In den Genuss dieser aufwendigen Projektion können Zuschauer zurzeit 4 bis 5 Mal am Tag kommen. Täglich sind im Flora-Kino dafür 2 Vorführer in je 10-Stunden-Schichten im Einsatz. Jede Vorstellung war bisher ausverkauft. Tickets gibt es für knapp 20 Euro. Auch die Vorstellung am Dienstagmorgen mal wieder ausverkauft. Als der Film zu Ende ist, strömen begeisterte Zuschauer aus dem Kinosaal. Auch Reinis aus Lettland grinst über beide Ohren. Hat sich die Reise von Riga nach Prag also gelohnt?
Well, definitely, yes. It was excellent. Loved it. It was really cool to see, like, first time how it's meant, the full format.
Und auch bei dem jungen Mann aus der Reisegruppe aus Cottbus ist die Begeisterung groß.
Also es war mehr, als was ich erwartet habe. Es war wahrscheinlich das immersivste Kinoerlebnis, rein von der Technik her, was ich hatte, ja.
Auch in den nächsten Wochen bleibt das Kino in Prag ein Pilgerort für Filmfans aus ganz Europa. Aber Achtung, spontan sollte man sein Glück nicht versuchen, denn an Karten zu kommen ist fast unmöglich.
Christopher Nolans Odyssee ist ja aktuell omnipräsent, wird von einigen gefeiert, andere freuen sich einfach stundenlang im klimatisierten Kino zu sitzen. Und wer den Originaltext von Homer in der Neuübersetzung lesen möchte, dem wird die Wissenschaftlerin Emmy Wilson empfohlen. Auch Nolan hat sich aus ihrem Text bedient, aber genau diese Altphilologin Wilson hat seinen Film auch kritisiert und schreibt, dass der Film zwar unterhaltsam für Teenager sei, aber es fehlt die emotionale Tiefe und dank der Vorlage mehrerer Frauenfiguren als sonst würden diese trotzdem eher flach dargestellt werden. Also fragen wir uns, wie kann es denn sein, dass ein antiker Text fortschrittlicher eventuell ist als ein aktueller Kinofilm? Darüber spreche ich jetzt mit Annegret Klünker, klassische Archäologin, beschäftigt sich unter anderem mit Frauen in antiken Mythen und hat natürlich Nolans Film gesehen. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Hallo und vielen Dank, ich freue mich, da zu sein.
Ja, einmal zur Person Emily Wilson. Was macht denn Ihre Übersetzung, die Sie ja auch im Schrank haben, so besonders?
Ja, also vielleicht muss man dazu erstmal noch sagen, dass die Übersetzung schon vor fast 10 Jahren, also 2017, erschienen ist. Das heißt, die gibt es irgendwie schon länger, aber sie ist jetzt eben durch den Film, hat sie, glaube ich, nochmal eine besondere Prominenz jetzt erhalten. Und ja, Emily Wilson ist, das haben Sie ja schon gesagt, Altphilologin. Das heißt, sie beschäftigt sich mit antiken Texten, auch so ein bisschen im Unterschied zu mir, die ich mich eben eigentlich als Archäologin mit den materiellen Zeugnissen beschäftige. Genau, und Emily Wilson hat die Odyssee neu übersetzt. Und es gibt natürlich, eigentlich seit man angefangen hat, sich mit der Antike zu beschäftigen, zahlreiche Übersetzungen dieser Texte. Das ist einer der berühmtesten Texte der Antike. Und die Altertumswissenschaften ganz im Prinzip waren aber lange geprägt eben durch eine männliche Elite auch, die eben dann natürlich auch ihre Sichtweisen teilweise in die Übersetzung mit reingibt. Aha. Weil eine Übersetzung ist ja nie 1:1 genau das, was beispielsweise auf Altgriechisch geschrieben wurde, sondern ist immer auch ein bisschen eine Interpretation. Und das soll ich jetzt noch ein bisschen ausführen?
Ja, gerne. Ansonsten würde mich natürlich auch interessieren, um vielleicht auch auf den aktuellen Text, den sie geschrieben hat, den sie veröffentlicht hat in dem britischen Literaturmagazin, wo sie ja doch den Film kritisiert und sagt, die Frauen hätten leider nichts zu sagen, es gäbe keinen Sex. Sie seien eher oberflächlich. Sie können es aber auch zusammenbringen noch mit ihren abschließenden Gedanken. Sie haben den Film ja auch gesehen. Teilen Sie denn Ihren Eindruck?
Ja, im Prinzip ja. Vielleicht komme ich noch mal ganz kurz zurück auch zu den alten Übersetzungen der Odyssee und dem, was Emily Wilson gemacht hat. Da geht es nämlich auch jetzt nicht nur um die Figuren sozusagen, die natürlich auch in den alten Übersetzungen von männlichen Autoren drin sind, sondern auch um Begriffe teilweise. Also dass eben für weibliche Menschen im Englischen Äquivalente wie für Schlampe oder sowas benutzt werden oder im Deutschen eben Weiber, was ja auch sehr negativ konnotiert wird. und konnotiert ist. Und das hat Emily Wilson eben aufgelöst teilweise bei sich und hat eben auch verschiedene Nuancen von weiblichen Figuren anders vielleicht herausgearbeitet, als das in anderen Übersetzungen so ist. Und daher kommt, glaube ich, ihre Kritik eben an dem Film auch, weil der Film eben ganz bestimmte Figuren rausgreift, beziehungsweise sie vielleicht auch nicht so ausführlich erzählt und ihnen vor allen Dingen auch nicht so viele Monologe gibt, beispielsweise, wie das in der Odyssee eben geschrieben ist.
Mhm. Und vielleicht auch nochmal zu Ihrer Rolle. Sie beschäftigen sich als Archäologin ja eigentlich mit antiken Bildern, mit materiellen Zeugnissen, haben Sie gesagt. Wie werden denn Frauen auf Mosaiken und Vasen dargestellt und wie kann man das lesen?
Ja, Mosaiken ist ein bisschen schwieriger, aber Vasen ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Also wir müssen natürlich sagen, wir sind mit der Odyssee in einem Mythos, der irgendwann in der Vorzeit der griechischen Zeit stattgefunden hat. Das heißt, alle Bilder, die wir davon haben, sind deutlich später. Also wir sind jetzt im 6., 5. Jahrhundert vor Christus mit diesen Bildern. Und wenn wir uns mal eine Figur rausholen, zum Beispiel die Kirke, die ist in den griechischen Vasen ganz unterschiedlich dargestellt. Also sie ist manchmal eben als Bedrohung auch für Männer dargestellt, mit fast männlichen Zügen, weil sie Dinge macht, die andere weibliche Figuren nicht machen. Und teilweise ist sie aber genauso dargestellt wie eine andere Frau, man in der Zeit eben dargestellt hätte. Und das, was sie tun kann, nämlich beispielsweise die Gefährten des Odysseus in Schweine verwandeln, wird nur ganz subtil gezeigt, indem sie so ein Gefäß in der Hand hat, wo sich eben eine Art von Flüssigkeit quasi drin befindet. Ja.
Und jetzt gibt es natürlich auch ein paar aktuelle Beispiele, wo Frauenfiguren aus antiken Mythen explizit komplex und feministisch erzählt werden. Warum kann man mit diesen alten Stoffen denn immer noch wieder so viel Neues erzählen?
Ja, das hängt eigentlich so mit dem Grundsatz von Mythen zusammen, nämlich dass es Erzählungen sind, die aus einer Vorzeit einer Gesellschaft stammen und immer wieder neu erzählt werden können und aber gleichzeitig eben spiegeln, wie eine Gesellschaft auf bestimmte Aspekte menschliche Fragen schaut, wie Verantwortung, Macht oder auch Genderrollen und so weiter. Und dadurch ist es eben auch jetzt so spannend, sich den Film anzuschauen. Und eigentlich ist es ja letztlich eine Spiegelung dessen, was Christopher Nolan sozusagen aus der Odyssee rauszieht. Und das ist ja dann auf einer bestimmten Ebene genauso legitim wie das, was jetzt beispielsweise die feministischen Neuerzählungen da rausziehen und die weiblichen Figuren mehr erzählen. Bei ihm ist es halt so ein bisschen so, dass vielleicht von den weiblichen Figuren weniger erzählt wird, als sich das bestimmte Kreise gewünscht hätten. Aber letztlich ist es eben das, was man aus den Mythen rausnimmt und welche Schwerpunkte man setzen will. Und das war eigentlich seit mehreren tausend Jahren immer so, dass die verschiedenen Menschen, die diese Mythen weitererzählt haben, ihre Schwerpunkte gesetzt haben.
Also Emily Wilson hat ja auch in ihrer Rezension sehr klar, zwar kritisiert, aber auch diplomatisch und gemeint, dass sie es gut fände, dass der Film auch ein neues Interesse an dem antiken Stoff generiert. Dann habe ich sie richtig verstanden. Sie hat da schon auch einen Punkt. Menschen sollten einfach vielleicht auch wieder mehr sich mit antiker Mythologie beschäftigen.
Absolut, ja. Und deswegen, ich habe jetzt viel Kritik an dem Film auch gelesen, vielleicht auch durch das, was mir bei Social Media reingespielt wird. Und da würde ich jetzt auch gar nicht so stark mitgehen, weil es ist eben eine Art der Neuerzählung dieses Films. Und im Prinzip ist es natürlich total super, dass jetzt die Antike, die Altertumswissenschaften dadurch so eine öffentliche Aufmerksamkeit bekommen, weil es sind ja Nischenfächer, mit denen sich wenige Menschen beschäftigen, so wie ich. Und ich freue mich deswegen jetzt auch hier sein zu können. Weil wir sind von Kürzungen bedroht, was auch immer, und müssen immer legitimieren, warum wir uns mit der Antike beschäftigen auf eine gewisse Art und Weise. Und jetzt dadurch so eine Aufmerksamkeit zu haben und auch einfach über Dinge diskutieren zu können, also wie jetzt auch zum Beispiel die Rolle von den Frauen in dem Film. Das ist doch super, dass wir darüber reden. Und es geht jetzt überhaupt nicht darum, die eine Wahrheit zu finden, sondern wir können jetzt einfach das als Diskussion auch aufnehmen und vielleicht auch unseren Fächern ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dadurch eben geben. Das finde ich toll.
Sagt Annegret Klünker, klassische Archäologin hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur, über die Frauenrollen in Nolans Odyssee und warum es vielleicht gar nicht so verkehrt ist, sich immer wieder mit der Mythologie zu beschäftigen. Ich danke Ihnen für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen.